Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die dafür sorgen, dass das hier möglich ist. Ich präsentiere heute für das KDE Eco Project. Ich bin einer derjenigen, die dabei helfen, das zu koordinieren. Die eigentliche harte Arbeit wird von den eigentlichen Contributern erledigt, von denen einige heute hier sind. Der Titel ist Software-Lizenzierung für eine Kreislaufwirtschaft. Was hat FOSS damit zu tun? FOSS, Free and Open Source Software. Die Slides kann man runterladen. Ihr könnt euch das runterladen und später ansehen. Hier ist der QR-Code. Ihr könnt auch auf die Website gehen und findet die Slides dort. Normalerweise mache ich kein Wer ist wer, weil die eigentlich harte Arbeit wird von anderen Leuten erledigt und ich versuche hier nur die Botschaft in die Welt zu bringen. Der Talk heute hat eine persönliche Verbindung mit mir. Das hier ist ein Bild von einer Punkband aus Washington D.C., die Fugazi heißt. Ich bin in den 90ern aufgewachsen, in der die Heimwerker-Handszene und ich fand, es war eine nahtlose Übergang in den Hacker-Szene. Es gibt viele überlappende Ideen, wo es darum geht, etwas zu tun und nicht darauf zu warten, dass man auf eine Erlaubnis wartet oder bestimmtes Fachwissen, dass man die Torwächter eher ablehnt und Fugazi ist eine meiner liebsten Bands. Sie haben einen tollen Song über die Kritik am Konsum. Waren halten uns in der Schlange, der gesunde Menschenverstand sagt, das gehört so. Was will ein Geschäftsmann mehr, als dass wir einfach in seinem Laden rumhängen? Ich hatte nichts zu tun mit Free Software, freier Software, bis vor ein paar Jahren und meine Mutter hat mir einen Laptop gegeben. Es war eine recht mächtige Maschine in den späten 90ern. Heutzutage wäre das antike Hardware. Und sie hatte mir gegeben, weil es kein Betriebssystem mehr gab, das sie mit dieser Hardware verwenden konnte. Mit meiner Mach-es-selbst-Mentalität aus der Punk-Szene habe ich dann angefangen, nach Lösungen zu suchen und Linux als einzige Option, als einzige Lösung gefunden. Und nur Linux lief auf dieser Hardware. Ich habe verschiedene Distributionen ausprobiert und konnte diese Hardware weiterverwenden. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich in der Hacker-Szene und Free Software Community gelandet bin. Und mein Talk letztendlich darum geht es. Es ist ein alter Laptop und wie man den wieder zum Laufen bringt. Und normalerweise fange ich damit an, dass ich die Leute im Publikum ein paar Fragen frage. Erstens, wer kennt dieses Symbol? Okay, die meisten hier. Wer weiß, wofür die drei R stehen? Reduce, reuse and recycle. Also verringern, wiederverwenden, recyceln. Zweite Frage, das ist eine Essay-Kollektion. Wie? Free Software, Free Society, freie Software, freie Gesellschaft. Das ist eine Sammlung von Aufsätzen und stellt eine Verbindung her zwischen einer Domäne, nämlich der freien Software, und einem anderen Bereich der freien Gesellschaft, also eine sehr wichtige Verbindung. Und wie funktioniert das? Das funktioniert über Lizenzierung. Kein besonders aufregendes Thema, aber auf die Art und Weise kommt man von dem einen Thema zum anderen. Die vier Freiheiten, freie Software, die Freiheit, die Software zu verwenden, zu untersuchen, weiterzugeben und zu verbessern, wie man will. Dies sind essentielle Eigenschaften für freie Software, wenn man sie unter einer freien Software-Lizenz die Software veröffentlichen will bei Design. In zwei Wörtern Autonomie und Transparenz. Die beziehen sich auf diese vier Freiheiten. Und ich behaupte, dass die gleichen Eigenschaften wichtig sind aus ökologischen Gründen. Ich will mich im Voraus entschuldigen für die Worte auf dem nächsten Slide. Es geht um die 3R Society. Die Idee hinter diesem Talk ist, dass Autonomie und Transparenz sind die wichtigen Konzepte, die die 3R erst ermöglichen. Ein anderer Begriff ist die Kreislaufwirtschaft. 3 ist keine magische Zahl, also ist schon eine magische Zahl, aber es gibt andere Modelle, die sehr viel mehr Rs haben. Ich habe welche mit 10R, 4R gesehen. Es gibt noch ein viertes R, über das ich dann vielleicht später rede. Ich konzentriere mich jetzt erstmal um die 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Um einen Vergleich zu machen, der nicht zirkuläre, nicht Kreislaufansatz ist die lineare Abfolge, also man fängt an mit Energie und materiellem Input und am Ende hat man Müll und Emissionen. Und alles bezieht sich auch auf Software und Hardware. Heute werde ich darüber reden, wo Hardware und Software zusammenspielen, wo sie sich überlappen. Und ich werde darüber reden, wie man Sachen länger verwendet, wiederverwendet und für andere Zwecke verwendet und über Recycling, speziell über Software Recycling. Zum Vergleich in einer nicht freien Softwarewelt, bei proprietärer Software, dann sind für diese drei Schritte in jedem Fall die Erlaubnis des Softwareherstellers notwendig. Also man hat weder die Autonomie noch die Transparenz für diese 3R, also Reduce, Reuse, Recycle. Man braucht in jedem Fall die Erlaubnis vom Hersteller, weil wir weder zur Software noch zu den Tools Zugang haben. Das ist ein Zitat von Sarah King, Klimawissenschaftlerin. Sie sagt, dass man mit einem Wechsel zu einer Kreislaufwirtschaft kann man die globalen Treibhausgase um 70% reduzieren, also die Emissionen dieser Treibhausgase. We're conceptualizing it here in KDE. Und das versuchen wir bei KDE. Und nicht nur ich erkenne das an oder KDE Eco-Projekt, sondern der blaue Umweltengel, also das offizielle Umweltlogo der deutschen Regierung, erkennt ebenfalls an, dass Autonomie und Transparenz wichtig sind für ein nachhaltiges Software-Design. Sie haben in 2020 Zertifizierungskriterien herausgegeben, präsentiert von den genannten Personen. Sie haben erkannt, dass wir diese Qualitäten brauchen, um den Energieverbrauch und die Umweltschäden durch Software zu verringern. Was ist also das Problem? Ich werde hier zum einen die Energieverbrauch von Software betrachten, speziell was die CO2-Emissionen angeht, und die Umweltschäden, speziell Elektroschrott. Ein wenig Geschichte. Falls euch die Geschichte der Klimawissenschaften interessiert, ich weiß, dass Maria Anna Forlat heute im Science Slam heute etwas zu der Geschichte erzählen wird. Das Problem mit Kohlendioxid ist nicht neu. Wir wissen es seit über 150 Jahren. Der erste Wissenschaftler, der erkannt hat, wie CO2 den Planeten aufheizen wird, war Eunice Newton Foote. Und ursprünglich veröffentlicht als Mann, später unter dem echten Namen. Sie hat untersucht, welche Auswirkungen Sonnenstrahlung auf verschiedene Gase haben. Und der Behälter, der das Kohlendioxid Kohlendioxid enthielt, wurde sehr viel wärmer. Und
fast forward about 60 years, this is a article from a magazine called Popular Mechanics.
Ein paar Jahre später, 1912, das ist ein Artikel aus dem Magazin Popular Mechanics. Hier wird geschrieben, dass das Hinzufügen von CO2 dazu führt, dass die Luft zu einer Decke wird und die Temperatur des Planeten erhöht. Heutzutage, das ist aus 2023 von der University of Reading von Ed Hawkins. Im Allgemeinen, diese Linien in dem Diagramm gehen alle nach oben. Das Einzige, was nicht nach oben geht, sind die Eiskappen. Alles andere sind CO2-Emissionen, die globale Temperatur und so weiter. Und Ed Hawkins kommentiert dies, dass sich Veränderungen im Klimasystem zeigen, wo auch immer wir hinschauen als Wissenschaftler. Das ist eine Kampagne von Ed Hawkins, Show Your Stripes, zeigt deine Streifen mit interessanten Visualisierungen der Trends in der globalen Erwärmung. Das obere Diagramm ist Hamburg, das untere ist die globale Erwärmung. Baseline ist im Vergleich zu den Grunddaten.
Okay, ihr könnt ja also sehen, dass es sich sehr schnell in Richtung eines warmen Klimas entwickelt. In den New York Times gab es vor 2 Tagen einen Artikel, dass es das wärmste Jahr seit der Aufzeichnungsstart ist, war dieses Jahr. Also es ist das wärmste Jahr, seit wir das Klima dokumentieren. Ich glaube 174 Jahre oder so. Wahrscheinlich sogar das wärmste in 125.000 Jahren. Und das ist gerade genau heute. Und was hat das alles mit Software zu tun? Das ist, worüber wir hier reden. Das ist ein Überblick über das größere Gesamtbild. Wir haben Greenhouse-Gasemissionen der Industrie im Gesamten, also Produktion, Blockchain-Technology, trainierende Leute. Das ist eine Zusammenfassung eines Vereins Computer Machinery. Das ist von 2022. Und die Zusammenfassung ist, dass es aktuell so ist, dass der ICT-Sektor zwischen 1,8 und 3,9% der Greenhouse-Gas-Emissionen zu verantworten hat. Das ist, ungefähr wie bei der Flugindustrie. Die Abschätzung ist, dass es, wenn wir nichts ändern, 2050, wir ungefähr bei 30% der Greenhouse-Gas-Emissionen verantwortlich sind. Diese Abschätzungen sind natürlich irgendwie Projektionen und wenn man sich mehr für die Wissenschaft dahinter interessiert, dann kann man hier nachlesen. Und der Report sagt, wir müssen aufhören, dahin weiter zu, uns daran zu beteiligen auf diese Art. Wir wollen gucken, wie Software für Greenhouse-Gasemissionen verantwortlich ist. Und natürlich hat das auch mit Hardware zu tun, aber es gibt einen unverhältnismäßig großen Einfluss von der Produktion. Also das ist der Lebenszyklus eines Apple-Gerätes. Und wir haben hier, also das iPhone 7 wurde betrachtet und da sieht man den Anteil an Greenhouse-Gasemissionen in Proportionen. Und rausgefunden ist, dass die Produktion und der Transport sind für über 80% der CO2-Emissionen eines iPhones verantwortlich im Vergleich zu den Benutzung. Die sind dann nachher nur noch ungefähr 18%. Produktion hat also nicht nur einen überproportionalen Anteil an den Greenhouse-Gas-Emissionen, es hat auch soziale Kosten. Und wir sprechen hier davon, dass Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Das ist von einem Artikel über die die Supply Chains, die Ketten, die Herstellungsketten. Die Materialien, die für Smartphones und Batterien verwenden, sind unter anderem Kobalt, die in Kongo mit Kinderarbeit produziert werden. Also die Produktion dieser Geräte kommt mit großen Kosten daher. Und wenn es dann um das Benutzen geht, dann gibt es natürlich Ineffizienz beim beim Berechnen. Und die Software entscheidet darüber mit. Das ist ein Beispiel, das kam gestern in Anke Domscheit-Berg. Anke Domscheit-Berg hat gestern einen Vortrag gehalten und das kommt von der Deutschen Umweltagentur. Die haben unterschiedliche Softwareprodukte verglichen, die das Gleiche machen. Und hier sehen wir einfach die Prozessor, der Word Processor One ist ein Open Source Projekt und dem verglichen gegenüber steht das proprietäre Softwareprodukt, das ungefähr viermal so viel Energie braucht, um genau die gleiche Aufgabe zu lösen wie Beispiel 1. Also für den Nutzer ist das jetzt nicht unbedingt super wichtig, aber wenn man das jetzt groß skaliert, wenn man jetzt sieht, jedes Büro der Regierung, jeder Haushalt zu Hause hat solche Prozessoren, dann ist es plötzlich wichtig. Ein Beispiel, um das hier mal hoch zu skalieren, aus einer Präsentation von Detlef Toms. Wir haben hier also den Prozess um eine CPU-Sekunde länger gemacht, also ungefähr 10 Wattsekunden. Und jetzt nehmen wir mal an, dass das 1,5 Millionen Benutzer betrifft, also eine kleine Anzahl an User, wir wollen hier konservativ abschätzen. Und jetzt sagen wir, dass es ungefähr 20 Mal am Tag passiert, dass du diese Verlängerung verursachst. Und das ungefähr an 230 Arbeitstagen im Jahr. Dann hast du jetzt schon 19 Megawattstunden Energie in einem Jahr verbraucht. Das ist, um es in eine Perspektive zu setzen, das ist ungefähr mit einem modernen Elektroauto von Paris nach Shanghai sechsmal hin und her zu fahren. Das ist, wenn du nur eine Millisekunde, 10 Wattsekunden einsparst, eine CPU-Sekunde. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Wir werden einen Tsunami von Elektromüll erleben, wurde gesagt von Achim Steiner. Und 45 Millionen Tonnen Elektroschrott wurden hier produziert. Das ist ungefähr das Äquivalent für 4500 Eiffeltürme. Das ist also ungefähr 17 Mal größer als Mount Everest. Das ist 2016. Weniger als 20% des Elektroschrotts wird recycelt. Und viel passiert es so, dass es einfach als Landauffüllungsmaterial benutzt. Und da ist es 2% des totalen Mülls, aber es ist, repräsentiert 70% des giftigen Mülls. Und es wurde als das schnellst wachsende Müll herausgefunden.
Es gibt auch viele Umweltschäden, die Menschen, Tieren und Pflanzen zugefügt wird bei solchen Zentren, in denen Elektroschrott verwertet wird. Das hier ist ein Bild aus Ghana. Hier werden isolierte Kabel verbrannt, was eine Methode ist, um das zu recyceln. Diese Verwertung, dabei entstehen toxische Gase, die Menschen, Tiere und Pflanzen vergiften. In schlimmsten Fällen suchen Leute nach wertvollen Metallen und dabei kommen sie in Kontakt mit giftigen Metallen wie Quecksilber. Software. Das Design von Software spielt eine wichtige Rolle. Also aufgeblasene Software oder unnötige Features. Man bekommt eine Fehlermeldung, wie zum Beispiel, dieses Gerät hat nicht die Mindestsystemanforderungen. Oder sogenannte Abandonware, wenn ein Gerät nicht länger unterstützt wird, geplante Obsoleszenz. This device is no longer supported. Man kommt dann eine Nachricht, wie dieses Gerät wird nicht länger unterstützt. Die genauen Zahlen kenne ich jetzt nicht, aber 2025 wird Windows 10 nicht länger unterstützt und viele der Geräte werden dann nicht mehr unterstützt. Viele der Millionen von Laptops und Desktops sind dann Elektroschrott. Das Ergebnis davon ist, dass man eine unnötig hohe Energie verbraucht hat bei der Verwendung. Die Geräte werden als Elektroschrott einfach entsorgt und es werden unnötigerweise neue Geräte erzeugt und ausgeliefert aufgrund der Software. Gestern gab es ein sehr gutes Beispiel dafür über Züge. Oftmals erfolgt das Software-Design in den Geschäftsinteressen des Herstellers, nicht im Interesse der Benutzer. Züge wurden zum Beispiel so entworfen, dass die aufhören zu funktionieren, wenn sie nicht so verwendet wurden, wie der Hersteller es vorgesehen hat. Die Geräte werden dann obsolet, können nicht mehr verwendet werden aufgrund der Software und dann wird die Hardware ersetzt, obwohl es eigentlich die Software ist. Okay, was hat freie und Open Source Software jetzt damit zu tun? Ich werde heute darüber reden, wie Autonomie und Transparenz das lineare Modell unterbrechen und für eine Kreislaufwirtschaft sorgen können. Also zum Beispiel durch schlanke Software, die unnötige Prozesse vermeidet, eine Unabhängigkeit vom Hersteller als zweiter Punkt, damit die Hardware bis zum Ende des Lebenszyklus benutzt werden kann und drittens Software Recycling. Das bedeutet, dass existierender Code mit dem bestehenden neuen Code integriert wird. Also erstens schlanke Software, damit Hardware länger verwendet werden kann. Man kann die gleiche Aufgabe mit geringeren Anforderungen an die Hardware ausführen, also zurück zu dem Beispiel mit den Textverarbeitungssystemen. Die gleichen Energieverbrauch sieht man hier aufgeplottet über die Zeit. Oben ist das Open Source System, unten ist das proprietäre Textverarbeitungssystem. In dem Bericht werden sie nicht genannt. Ihr könnt euch vielleicht denken, welche gemeint sind. Und der erste Schritt, es wird ein Dokument geöffnet, dann werden verschiedene Aufgaben in beiden Softwarepaketen gleichzeitig ausgeführt, also zum Beispiel den Text verarbeiten, die Schriftart ändern und so weiter. Wir konzentrieren uns auf die grüne Seite. Und da, wo die blaue Zeile ist, da wird das Dokument gespeichert und man sieht, wie sich hier der Energieverbrauch ändert. Im Open-Source-Produkt, da wird das Softwareprodukt tatsächlich dann untätig, geht in einen Idle-Modus und im proprietären Softwarepaket passiert irgendwas im Hintergrund, man weiß nicht genau was, vielleicht irgendwelche Netzwerkanalysen oder ähnliches oder Telemetrie, was vielleicht nicht unbedingt zum Vorteil des Benutzers ist, was vielleicht nichts mit der eigenen Funktion des Textverarbeitungsprogramms zu tun hat. Und das zeigt, wie wichtig Autonomie und Transparenz, den man kann wirklich sehen, was passiert. Und wenn man diese unnötigen Prozesse vermeidet, hier wieder das Beispiel von vorhin, wir verringern das Ganze jetzt um eine CPU-Sekunde und dadurch wird der Energieverbrauch um 10 Wattsekunden verringert und wir bekommen am Ende wieder die 19 Megawattstunden an Energieeinsparungen. Und das bei Sachen, die der Benutzer eigentlich gar nicht will. Ich habe diese Talk schon in verschiedener Form in den letzten Jahren gehalten und falls ich etwa 500 Entwickler davon überzeugen kann, dass sie nur 10 dieser Veränderungen anwenden, multipliziert mal 19 Megawattstunden, dann reden wir insgesamt über 95.000 Megawattstunden, das entspricht ungefähr 30.000 Zwei-Personen-Haushalten, beziehungsweise dem Energieverbrauch dieser Haushalte in einem Jahr. Und ich werde immer wieder auf diese Idee zurückkommen, kleine Ideen, die eben in großem Maßstab angewandt wird. Was machen wir bei KDE Eco?
Wir machen das in Zusammenarbeit mit dem Umweltcampus Bielefeld. Es wurde gemessen, wie viel Energie konsumiert wird. Das hier ist das Ergebnis, also typische Aufgaben, die mit Dokumentlesern getan werden, also das Dokument zu öffnen, Text zu annotieren, durchzuscrollen. Und das kann man korrelieren mit Energiekonsumtion. Der erste Schritt ist, das zu messen, also wir brauchen die Daten. Bis vor kurzem war das auf uns nur für ein In-Person-Labor zugänglich und wir haben selber ein Labor eingerichtet, um das nachzuvollziehen. Das können wir auf der rechten Seite dieser Folie sehen. In KDEB Berlin war sehr großzügig und hat uns wirklich die Möglichkeiten, die Büros gegeben, um das zu messen. Wir haben die Messungssoftware, wir haben ein Strommessgerät und ein Datenaggregierer und Messer, das ist ein Raspberry Pi, der misst die Daten. Bis vor kurzem mussten wir auch wirklich physisch zu dem Labor gehen, um das zu messen. Das war natürlich sehr schwer für ein internationales Softwareprojekt wie KDE, um immer nach Berlin zu gehen. Es gibt ein tolles Softwareprojekt von Calendar Ching, um das zu integrieren in die GitHub CI Pipeline. Also wenn ein Entwickler nun Änderungen macht, können Sie nachvollziehen, inwiefern es Auswirkungen auf die Software-Energieverbrauch hat. Das kann dann hochgeladen werden, kann gepusht werden auf GitLab, wird dann automatisiert in Berlin, wird gemessen und zurückgeht ein Bericht mit einer Zusammenfassung. Und das kann dann verwendet werden, zum Beispiel um Entscheidungen in der Softwareentwicklung zu beeinflussen oder zur Zertifizierung zu dienen. Das wurde jetzt automatisiert, das ist immer noch in Entwicklung. Wenn Sie daran interessiert sind, dann können Sie das gerne weiterentwickeln. Das soll für alle Softwareentwickler zugänglich sein. Wir brauchen Menschen, die das testen, wir brauchen Menschen, die das entwickeln, Menschen, die dazukommen und mitmachen. Das überspringe ich aus Zeitgründen. Wir zeigen noch andere Arbeit, die wir machen. Wir taggen Bugs mit einem Effizienz-Tag, einer Markierung, um zu tracken, was Effizienz zuträglich ist. Das geht nicht nur um Energieineffizienz, sondern auch allgemeine Ineffizienzen, also zum Beispiel CDU-Spikes, dass Software einfriert, hängt, solche Themen. Seitdem wir begonnen haben, vor einem etwa einem Jahr, das so zu markieren, dieser Screenshot ist von Oktober, ich glaube, wir haben ca. 350 MRs, Merge Requests, also dadurch können wir jetzt nur tracken, wie wir entwickeln für KDE in Richtung Sustainability.
Ein anderer Aspekt, den wahrscheinlich viele Benutzer einfach als selbstverständlich hinnehmen, ist, man kann auch Sachen deinstallieren. Das scheint offensichtlich, wenn man Linux verwendet, aber vielen anderen ist es eben nicht so klar. Also nur so viel installieren, wie man braucht und alles andere deinstallieren. Dadurch wird das System viel schlanker und braucht weniger CPU-Zeit. Es fährt schneller hoch, fährt schneller runter, braucht weniger Speicher. Wenn man Updates braucht, dann braucht man eben weniger Updates, die von den Servern runtergeladen werden und im System installiert werden. Der Netzwerkverkehr verbraucht natürlich auch Energie und in der Software-Welt, Free-Software-Welt, ist es selbstverständlich, dass man die Software auch offline benutzen kann. Das ist hier aus einem Report von der EU über die nicht erwünschte Verwendung von Software-Netzwerken. Und man sieht ja den Plot, verschiedene Smartphones, die sich verbinden mit dem Datenzentrum und das Datenzentrum hängt an einem Kraftwerk. Hier wurde der Werbeverkehr und Trackingverkehr beobachtet und wie viel Energie man speichern könnte, wenn die Benutzer das vermeiden können. Es waren ungefähr, das ist etwas, was die Leute gar nicht wollen. Die 950.000, das ist ungefähr die Stadt wie Lissabon. Wenn man das vermeidet, dann vermeidet man auch diese ganzen Netzwerkverkehr und den damit verbundenen Energieverbrauch. Dadurch wird die Software schlanker und effizienter. Bei KDE Eco arbeiten wir daran, das Ganze zu dokumentieren und haben es in unserem About-Dialog verschiedene Aspekte, wie man Software deinstalliert oder die Berichte zum Energieverbrauch, Öko-Zertifizierung, all das landet bei uns dann in dem Öko-Tab. Fehlt noch das Webdesign. Wer Webdesign macht, kann dabei gerne helfen. Und dann können wir den Benutzern diese Informationen geben, damit sie wissen, darüber Bescheid wissen und dafür sorgen können, dass die Software effizienter läuft. Zweiter Punkt, Unabhängigkeit vom Hersteller bei der Hardwareverwendung, also die Softwarefreiheit, sorgt dafür, dass man die Hardware den ganzen Lebenszyklus verwenden kann und nicht nur so lange, wie die Software hält. Also wieder ein Beispiel von dem Laptop mit meiner Mutter, das lag letztendlich darin, dass die Software nicht mehr verwendbar war. Ein einfaches Beispiel für Autonomie und Transparenz. Man benutzt also Hardware, von der der Hersteller gar nicht wollte, dass sie weiter verwendet wird. Das hier ist ein MacBook von 2009. End of Software war 2019. Und das wird immer noch verwendet von einem KDE-Contributor. Diese Hardware wird immer noch benutzt mit aktueller Software.
Ich werde einfach ein bisschen weiterspringen, weil wir nicht so viel Zeit haben und gehe zum letzten Punkt und dann versuche ich zusammenzufassen. Software Recycling, da gibt es ein sehr cooles Projekt. Es gibt dieses Sahi Linux Projekt, vielleicht hast du es schon mal davon gehört. Die portieren Linux auf die neuesten Apple Silicon Hardware. Die machen sehr gute Arbeit. Sie sind in der Lage, ein komplett funktionierendes System anzubieten. Die können ihre Arbeit nehmen und es integrieren mit existierendem Code, zum Beispiel Plasma, da bin ich sehr stolz, das zu sagen. KDE Plasma hat einen Release mit KDE Plasma 6, das wird im Februar released werden und dann können sie das zusammen integrieren und können ein voll funktionsfähiges System für die User anbieten. Und das natürlich, wenn du das in dem linearen Modell weiterdenkst, später oder genau jetzt können wir es effizienter laufen lassen und wenn Apple aufhört, diese Hardware zu supporten, zu unterstützen, dann können wir es trotzdem weiter benutzen, weil wir ein voll funktionsfähiges Software-System dafür haben. Und natürlich hier wieder das Gleiche, wir können die Terminologien des CCC nehmen. Herstellerabhängigkeit bedeutet, dass die Hardware gesperrt ist und es kann entsperrt werden, wenn es freie Software ist. Ich muss hier leider aufhören, damit wir noch Zeit für Fragen haben. Vielen lieben Dank soweit. Okay, wir haben ein paar Minuten Zeit für Fragen. Und wir haben 4 Mikrofone im Raum und ein Signal Angel online. Also stellt eure Fragen gern dort. Mikrofon Nummer 1. Hi, danke schön für den guten Vortrag. Viele schöne Einblicke. Ich habe die Label in der Merch Request sehr gut gefunden und ich habe mich gefragt, ob wir das nicht auch automatisch assignen können nach Ausgabe von Unit-Tests oder so. Da müsste man natürlich eine Umgebung haben, die Unit-Tests laufen lassen, zum Beispiel Performance für jede ausgeführte Testeinheit und dann überlegen, ob man das automatisieren kann, um diese Label zu assignen, zuzuordnen. Habt ihr darüber nachgedacht? Also, wir haben nicht über die vollautomatisierte Verteilung dieser Label gedacht haben. Da können wir natürlich drüber nachdenken. Es macht auf jeden Fall viel Sinn. Vielen lieben Dank für diesen Kommentar. Wir haben viele Fragen, wie ich sehen kann. So, lasst uns die Frage schnell und kurz und auf den Punkt bringen. Mikro 3. Hi, ja, meine Frage ist, das Bild, was du gezeigt hast mit dem iPhone 7, über 80% während der Produktion und 20% bei der Benutzung. Was ist die Dauer für dieses Bild gewesen? Okay, die Annahme in dem Bericht war eine Lebenszeit von 4 Jahren. Das ist Apples Annahme für ihr iPhone. Für die Laptops und Desktops gehen sie von 5 Jahren aus. Mikro Nummer 2. Ich habe mich gefragt, als ein Langzeit-KDE-Nutzer, ich habe festgestellt, dass KDE Plasma Desktop ist sehr viel effizienter geworden über die letzten Jahre und ich habe das immer Plasma Mobile Project zugeschoben. Wie viel hat denn diese Batterieoptimierung für Plasma Mobile eine Rolle gespielt bei dieser Entwicklung? Ich kann da nicht spezifisch drüber reden, weil ich Plasma Mobile nicht entwickelt habe. Ich kann generell darüber reden, aber wenn jemand hier ist, der... Da ist der ja, okay, die Antwort scheint ja zu sein. Ich hätte es auch erwartet, dass das der Case ist, weil die Gegenseite von Energieoptimierung ist natürlich, dass man längere Haltbarkeit der Akkus hat. Und das ist natürlich was ja auch gerade schon gemacht wird. Mikro 4. Du hast vergessen, 99% aller Geräte in eingebetteten Systemen, also 99% der Geräte sind in eingebetteten Systemen und die Uni Heilbronn versucht einen neuen Bachelor-Track zu machen für effiziente Programmierung von eingebetteten Systemen. Und jetzt meine Frage, glaubst du, dass es attraktiv für junge Leute ist, für diesen Track? Also wir sind neu auf diesem Gebiet und wir haben nicht so richtig eine Idee, ob das ein attraktiver Studiengang wäre, solche eingebetteten Systemoptimierungen. Ich denke ja und ich hoffe, dass es attraktiv ist und wenn nicht, dann denke ich, dass meine Arbeit es noch attraktiver macht, weil ich versuche, Leute dazu zu bringen, das als Thema zu machen. Ja, aber ich glaube, es ist auch jetzt schon interessant. Sehr kurz bitte an Mikrofon 1. Vielen Dank für deinen guten Vortrag. Du hattest diesen schönen Graph von dem Lebenszyklus des iPhones und ich wollte fragen, ob du sowas Ähnliches für Laptops hast. Zum Beispiel, wenn du alte Laptops benutzt hast, die natürlich einen hohen Energieverbrauch im Vergleich zu neuen haben und wo das dann anfängt, sich auszuwiegen. Ist es besser, den alten länger zu benutzen oder den neuen? Na klar, gibt es einen Sweet Spot, wo irgendwann die höhere Energieverbrauch alter Hardware der neuen sozusagen die neue dem alten den Rang abläuft, aber ich habe keine Nummern dazu, aber wenn jemand was weiß, dann lasst es mich gerne wissen. Dieser Bericht von Apple hat auch Zahlen für Laptops und Desktops und es ist toll, dass sie das veröffentlichen, so dass man mit einem Informationen zu deren Geräten kommen. Okay, noch eine kurze Frage von Mikro 3. Danke für den inspirierenden Vortrag. Bist du darüber bewusst, dass der erste Teil deines Talks Hardware-Architektur und die Energy-Kommunikation von GPUs, CPUs und so macht ja auch Arbeit, die sich darüber angucken, die das auch angucken? Ja, es gibt Arbeit davon von Forschern, die sich in diesem Feld bewegen, die viel mehr wissen darüber als ich und die gucken dann, welche Arbeit man auf GPUs und CPUs ausführen sollte. Wenn du noch sprechen möchtest, dann kann ich dir später noch ein paar Ressourcen dazu geben. Also komm gern ran, um diese Fragen dann noch weiter zu beantworten. Eine allerletzte Frage von Mikrofon Nummer 2. Alles am Anfang, also zusammengefasst sind die freie Software-Nutzer eine große Minderheit. Diese Debatte scheint zwischen Vegetariern und Veganern zu sein. Wer jetzt der effizienter ist, während der Rest der Welt 20 Hamburger am Tag essen. Was ich mich frage, ist, was wir tun können, die Adaption weiterzubringen, also dass es mehr von diesen gibt. Also ich habe zum Beispiel geschafft, Leute in meiner Familie geschafft zu überzeugen, dass ihr Laptops Linux benutzen, als Windows es nicht mehr aktualisiert hat. Und ich versuche die Leute zu überreden, versucht doch mal mit Linux. Und ich glaube, wir haben in 25 2025 haben wir eine große Möglichkeit, weil Windows 10 aufhört zu laufen, dann gibt es hunderte von Millionen von Geräten, die dann plötzlich Elektroschrott werden. Wir können also Kampagnen machen, um darauf Bewusstsein zu fördern und die User anzusprechen. Natürlich ist das eine riesengroße Sache. Wir sind dezentralisierte Community, wir sind selbst organisiert, wir haben keine große Finanzkraft, um wie eine Firma wie Microsoft oder Apple, aber ich glaube, wir haben Ressourcen verfügbar. KDE hat ein Projekt in Gedanken, die wir 2024 dann auch benutzen wollen und für ein paar Jahre pitchen wollen. Also wir wollen von den schlechten Eigenschaften großer Firmen Gebrauch machen und das an die Leute bringen, was viele Leute ja auch wirklich wollen. Vielen lieben Dank, damit kommen wir zum Ende dieses Talks. Lasst uns Josef nochmal für diesen wirklich fantastischen Vortrag einen großen Dank dalassen.